Es gibt so einen roten Faden durch die ganze Bibel. Wahrscheinlich gibt es ein paar rote Fäden. Aber einen ganz besonders. Das ist das Thema vom Alten Testament und vom Neuen Testament. Und das heißt Jesus. Jesus, das Opfer für die Sünde. Das Gott wohlgefällige Opfer für die Sünde. Über das haben wir heute ja schon viel nachgedacht beim Mahl des Herrn. Es gibt eine Mission in England, vielleicht kennt der eine oder der andere sie, die heißt New Tribes Mission und die haben das als ihr System genommen. Also sie versuchen, unerreichte Stämme zu erreichen mit dem Evangelium und sie fangen im Alten Testament mit der Schöpfung an und gehen so das ganze Alte Testament durch, immer mit dem Blick auf das Opfer für die Sünde, bis sie dann zu Jesus kommen. Gibt es auch ein Buch, also das heißt, kann ich empfehlen, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist. Und da ist das genauso aufgebaut, das Opfer als Linie durch die ganze Bibel hindurch. Und das ist ganz gut für Leute, die was die Bibel noch nicht so gut kennen, dass man irgendwie so die Zusammenhänge verstehen anfängt. Gott ist ein Gott der Weltgeschichte. Da war ein Wiersbe, der sagt es oft in seiner Auslegung, dass ein Bibellehrer gesagt hat, History is his story. Also die Geschichte ist seine Geschichte. Die Geschichte der Welt ist ein Teil seiner Selbstoffenbarung. Es ist die Geschichte von Menschen, die Gott finden und die Gott erkennen. Letzte Woche haben wir gehört von so einem Menschen, den Jakob, der Gott gefunden hat, der sein ganzes Leben lang gekämpft hat mit Gott. Im Mutterleib hat er schon angefangen zu kämpfen mit seinem Bruder und er hat ihn überwunden und ist der Erstgeborene geworden. Dann hat er gekämpft mit dem Laban, er hat gekämpft mit seinen Frauen und seinen Kindern und am Ende kämpft er mit Gott und wird überwunden. Und das Schöne, er wird zum Kämpfer Gottes, zum Israel. Heute geht es weiter von den Menschen, die Gott besonders erwählt hat oder gebraucht hat. Heute geht es zum Josef über. Und wir lesen in 1. Mose 37 die Verse 1 und 2. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Billas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Das finde ich schon mal sehr spannend, dass die Geschichte Jakobs weitergeht über den Josef. Meine Geschichte geht weiter mit meinen Kindern, oder? Die Geschichte Jakobs geht weiter mit seinen Kindern. Und der Josef, das war irgendwie so ganz ein besonderer von seinen Kindern. Er war ja der Elfte von der Reihenfolge, also bei weitem nicht der Erste. Aber irgendwie hat er so einen edlen Charakter, von dem die Bibel berichtet. Irgendwie spricht die Schrift von keiner Sünde, die er getan hätte. So ähnlich wie beim Daniel, da ist es auch so. Natürlich wissen wir, es gibt keinen Menschen, der nie gesündigt hat. Aber ich denke, der Josef und der Daniel, sie haben so ein ganz besonderes Näheverhältnis zu Gott gehabt. Und sie malen uns das Wesen Jesu vor Augen, eben der rote Faden, den die Bibel immer wieder gebraucht. Bei den 11 Brüdern ist es anders. Bei denen sehen wir das Wesen Jesu irgendwie viel weniger. Ihr Leben ist irgendwie erfüllt mit Unmoral, mit Streit, mit Habsucht, mit Mord, mit Dingen, die nicht so gut sind. Und es ist interessant, dass wir das in den Anfängen des Volkes Gottes, in den Anfängen Israels finden. In die zwei Kapitel, die wir heute betrachten, Kapitel 37 und 38, wird uns zum einen Josef vorgestellt und zum anderen wird der Juda gegenübergestellt. Zwei Menschen, zwei Söhnen Jakobs, mit einer ganz einer besonderen Bestimmung. Josef, der Öfte in der Reihenfolge, bekommt das Erstgeburtsrecht später, das könnt ihr nachlesen in 1. Chronik 5, Verse 1 und 2. Der Juda, der Viertgeborene, bekommt später den messianischen Segen. Der Messias wird aus seinen Söhnen hervorkommen. Steht in 49,10 im 1. Mose. Und Juda wird sogar zum Namensvater des jüdischen Volkes. Josef, ein Bild auf den Erstgeborenen, auf Jesus. Mit 17 Jahren, also als Jugendlicher, hütet er mit seinen Brüdern die Schafe. Und das findet man auch immer wieder in der Bibel, das Schafehüten. Das ist eine wertvolle Schule. Josef ist ein Hirte wie Jesus. Ein Hirte muss lernen zu leiten, zu weiden, zu beschützen und zu verarzten. Er muss sich um die Schafe kümmern, dass keins auf der Strecke bleibt, dass keins verloren geht. Und der Josef, lesen wir in unserem Text, er bringt dem Vater eine üble Nachrede über die Brüder. Er erzählt dem Vater, was sie anstellen. Jetzt könnte man sagen, ja, ist das Petzen? Ich denke nicht. Ich denke, der Josef, er hat ein sensibles Gewissen gehabt und er hat Not gehabt mit den Dingen, die passiert sind und die sie herumgesprochen haben, auch unter Nachbarn, unter anderen. Und der Jakob, dem ist sicher auch nicht gut damit gegangen. Bei Jakob kommt es gut an, dass der Josef ihm die Dinge sagt. Wir lesen in Kapitel 37, Vers 3 und 4. Und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Bei den Brüdern kommt es gar nicht gut an. Und das können wir auch verstehen, denke ich. Josef, der Liebling des Vaters. Und es steht auch die Erklärung drinnen, weil er der Sohn seines Alters war. Und es erinnert auch wieder an Gott, der sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Josef erinnert immer wieder an Jesus. Den Brüdern ist es ganz arg mit dem Josef. Gehorsam macht nicht unbedingt beliebt, wenn wir das tun, was Gott uns anschafft. Wenn Menschen schlüpfrige Wege gehen, dann wird es schwierig. Dreimal steht in unserem Text, dass die Brüder ihn hassen, sogar in Steigerungsform, und dann hassten sie ihn noch mehr, hasst später. Und es erinnert uns wieder an den Herrn Jesus. Er sagt zu seinen leiblichen Brüdern, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Johannes 7, Vers 7. Und ich denke, so war das Leben von Josef. Er hat irgendwie so einen feineren Charakter gehabt und es stört die Brüder in Frage. Es war ganz eine schwierige Familie, in der der Josef aufgewachsen ist. Und man könnte auch so sagen, ja, das Umfeld war nicht sehr gut, dass sie da ein edler Charakter entwickeln kann. Vier Mütter, die im Streit miteinander liegen, Kinder, die im Streit miteinander liegen. Das ganze Familienleben war geprägt von Eifersucht und es übertragt sie. Der Ernst Modersohn hat mir gesagt, die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Und da ist was Wahres dran. Und der Jakob, er verschärft nur die ganze Situation. Er macht dem Josef, also in meiner Übersetzung heißt es, einen bunten Leibrock. Vom Text her ist es nicht ganz klar, was das Wort bedeutet. Aber ganz interessant ist, der David hat seiner Tochter Tamar auch so einen Leibrock gegeben oder sie hat so einen gehabt und es hat ausgedrückt, dass sie nur Jungfrau ist. Das heißt, der Leibrock war irgendwie ein Ausdruck nach außen hin, nach einer Besonderheit für alle sichtbar. Und der Jakob, er macht dem Josef auch so ein Kleid, an dem jeder sehen kann, der Josef, der ist ganz was Besonderes in meinen Augen. Ich finde interessant, dass der Josef, obwohl er irgendwie einen feinen Charakter hat, von Anfang an viel Not erleben muss. Und vielleicht hat sich deshalb das auch so entwickelt. Natürlich, manche Leute werden verbittert, wenn sie viel Not erleben, aber manche führt das auch Gott ganz neu. Übrigens auch wieder Daniel, oder? Die Mutter von Josef stirbt bei der Geburt von Benjamin. Ich weiß nicht genau, wie alt der Josef da war, aber bestimmt noch nicht so alt. Und das war sicher schwierig. Der Daniel ist ja als junger Mann in die Deportation geführt worden. War wieder ähnlich. Er wächst auf, wahrscheinlich bei den Mägden, bei der Billa und bei der Silpa. Er ist ein Stiefkind. Und unter den Kindern ist da sicher ganz eine arge so Rangordnungskämpfe gewesen, wenn da lauter Burmer sind. Und Gott formt seinen Charakter im Schmelzofen des Elends. Aber die Strafe, das Leiden ist keine Strafe, sondern das Leiden ist eine Schule Gottes, wie für uns genauso, wo wir lernen dürfen, Jesus ähnlicher zu werden, der durch Leiden vorangegangen ist in die Herrlichkeit. Hebräer 12, Vers 5, B und 6, da heißt es: Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Josef ist in einem gewissen Sinn das Gewissen seiner Brüder. Er malte einer ständig vor Augen, was schief läuft. Hat er ihm das überheblich gemacht? Ich kann mir das schon vorstellen, das steht zwar nicht in der Bibel, aber wenn wer so von vornherein schon irgendwie braver ist, gell, dann fühlt man sich wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen besser. Und ich glaube, wir neigen alle zum Pharisäertum. Da war der Josef bestimmt nicht anders. Die Brüder heißt, sie konnten ihn nicht mehr grüßen. Sie haben ihm nicht mehr ins Gesicht schauen können. Und wörtlich steht da in dem Text, sie konnten nicht mehr Shalom zu ihm sagen, sie konnten nicht mehr Frieden zu ihm sagen. Das heißt, das hat sich schon über längere Zeit entwickelt, was dann später auf ihm zugekommen ist. Kennen wir auch manche Menschen nicht mehr grüßen? Gibt es Menschen, die man nicht mehr ins Gesicht schauen können? Wo man vielleicht sogar sagen, der ist für mich gestorben. Vielleicht sogar ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester, die ganz mit Gott leben und uns vielleicht in Frage stellen, die uns unsere eigene Bequemlichkeit und unseren Hang zur Sünde vor Augen stellen. Ich glaube, dass wir alle dazu neigen. Vielleicht ist der Glaubensbruder oder die Schwester, der ich vielleicht sogar ausweiche am Sonntag, mein Josef, mein schlechtes Gewissen. Der Josef, er kriegt zwei Träume. Und interessanterweise mit den zwei Träumen, wo Gott ihm Dinge sagt, die was ganz am Ende mal passieren werden, verschlimmert sich noch alles. Lesen wir mal die Träume. Kapitel 37, wie beim Daniel, der kriegt ja auch Träume. Oder muss Träume deuten. Kapitel 37, 5 bis 11. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben mitten auf dem Feld, und siehe, meine Gabe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsherum auf und beugten sich vor meiner Gabe nieder. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte das Wort. Zwei Träume. Und ich finde interessant, in was für einer Verbindung die Träume zu seinem eigentlichen Leben dann stehen. Getreidebündel und Ernte, das war ja sehr wichtig später. Und die Bündel von seinen Brüdern verneigen sie vor seinem Getreidebündel. Später der Grund, warum sie sie wirklich vor ihm verbeugen, wie er dann der Vize-Pharao in Ägypten wird. Josefs Leben sollte viel Frucht bringen. Das lesen wir auch in dem Segen im 1. Mose 49. Und er wird wirklich zum Versorger des ganzen Erdkreises. Brot für die ganze Welt. Und der zweite Traum, Sonne, Mond und 11 Sterne verneigen sie von ihm. Klingt nach Sternenkult, aber umgedreht. Die Sterne verbeugen sie vor dem Josef. Und interessanterweise, der Vater und die Brüder haben sofort die Auslegung für das Ganze. Sie wissen gleich, was das bedeutet. Nur sie reagieren ganz unterschiedlich. Die Brüder werden eifersüchtig und der Vater bewahrt es im Herzen. Die Frage, die sie uns stört, ist die, ja, was kann denn der Josef eigentlich dafür, für das, was er träumt? Wahrscheinlich war es nicht so weise, dass er das den Brüdern gleich erzählt hat, aber wahrscheinlich war er sehr beeindruckt von den Träumen. Er hat sofort gewusst, das sind keine normalen Träume, die ich da gehabt habe. Das mit den Träumen ist ja schon eine eigentümliche Sache. Es hat ja mal der Sigmund Freud ein Buch geschrieben, die Traumdeutung. Und wie ich in der Esoterik war, habe ich das gemacht. Träume gedeutet und habe versucht, da irgendwie was auszuklamüsern und bin schon halb wahnsinnig geworden. Aber bei Gott ist es anders. Die Bibel warnt vor so einem Umgang von Träumen wie ein Orakel zu verwenden. Ein normaler Traum ist wie so ein Sammelsurium von Gedanken oder Eindrücken, was wir sammeln untertags. Aber der Josef hat gleich gewusst, das sind irgendwie prophetische Träume. Das sind Träume, die Gott mir gegeben hat, wo er mir was zeigen will. Ganz besondere Träume. Was er nicht gewusst hat, der Josef, war der steinige Weg dazwischen, bis sie die Träume erfüllen würden. Das war für ihn eine Überraschung. Er hat nur das Große gesehen, was Gott machen wird, und das ganze Furchtbare dazwischen, das hat er nicht gesehen. Und ich glaube, das ist ganz oft so. Gottes Wege sind für uns nicht klar. Die sind oft so unergründlich. Aber Gott verfolgt ein klares Ziel. Und er hat immer ein gutes Ziel. So wie der Christoph vorgelesen hat am Begräbnis. Wir wissen, dass Gott keinen Fehler macht. Aber wir müssen es nicht verstehen. Nach dem allem sendet der Jakob seine Brüder ohne Josef zum Schafehüten nach Sichem. In Sichem, da hat er eine Weide gehabt. Hat er sich ein Land gekauft gehabt und dann war da die ungute Sache mit der Dina, die da vergewaltigt worden ist und wo dann zwei Brüder sie entschieden haben, wir werden die Ehre unserer Schwester rächen. Und sie haben das ganze Volk von Sichem umgebracht. Und der Jakob hat gesagt, ihr macht es mir ja stinkend bei den Bewohnern dieses Landes. Der Jakob, er hat Sorge um seine Söhne. Er war das bewusst, dass da vieles läuft, was nicht so gut ist. Und er sagt zum Josef, bitte geh doch hin nach Sichem und schau, was die Brüder machen. Das heißt wörtlich, sieh nach ihrem Wohlergehen und nach dem Wohlergehen der Schafe. Simeon und Levi betrügen und ermorden die Bewohner Sichems vorher. Der Ruben betrügt dem Jakob mit der Billa, gleich nach dem Tod von der Rahel. Und immer die Frage gestellt, warum sollten denn die Kinder von einem Betrüger besser sein als der Betrüger? Irgendwie kommt doch alles wieder zurück, was wir unseren Kindern vorleben. Und so wird eben später der Juda, der Vierte, zum Segensbringer oder der, was den Segen empfängt für den Messias. War der Juda besser als die anderen Brüder? Das nächste Kapitel gibt uns Aufschluss, dass das nicht so war. Aber wir können jetzt natürlich alle auf dem Juda zagen. Das werden wir nicht machen, weil wir können uns auch die Frage stellen, bin denn ich besser wie der Juda? Also wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich habe mich viel durch mein Leben gemogelt. Da könnt ihr euch die wunderbarsten Geschichten erzählen und ich bin froh, dass ihr euch den ganzen Blödsinn nicht erzählen braucht, was ich alles gemacht habe. Da brauche ich nicht stolz sein drauf. Über manche Dinge kann man sich nur schämen. Auf der anderen Seite, wenn wir nur unsere ruhmreichen Taten erzählen, ist nur schlechter, dann malen wir erstens mal ein falsches Bild von uns, aber wir entmutigen auch alle anderen, oder? Wenn man so tut, als wenn eh alles immer super gelaufen war. Wir versuchen ja natürlich Vorbilder zu sein als Christen, was auch wichtig ist, was wir ja auch sein sollen. Aber ich denke, keiner ist so perfekt, dass er irgendwie immer nur ein Vorbild ist. Wenn man so Biografien liest, könnte man manchmal auch zu dem Schluss kommen, der hat ja überhaupt nie was Schlechtes gemacht. Aber in Wirklichkeit waren das auch Menschen, die sich durchs Leben gemogelt haben. Und ich bin überzeugt, dass sich eigentlich jeder Mensch durchs Leben mogelt. Das sieht man bei Kindern. Jeder hat so seine Strategie, wie man irgendwie vorwärts kommt, oder? Und jede Strategie ist ein bisschen anders. Der eine schmiert einen Honig ums Maul, der andere ist ein Despot und sucht so seine Aufmerksamkeit. Der dritte tut so krank, gell, und ist immer arm und man muss Mitleid haben. Der vierte stellt sich taub und überhört die wichtigen Dinge. Und der fünfte, der tut gehorsam und in Wirklichkeit macht er immer, was er will. Und ich glaube, da finden wir uns alle drinnen, oder? Jedes Kind hat so seine Strategie, wie man sie durchs Leben mogeln kann. Das ist unser Herz. Und das ist auch mein Herz. Und die Brüder, das Volk Israel, aus dem das Volk Israel entstanden ist, die sagen später zum Josef, wir sind redliche Männer. Und ich glaube, dazu neigen wir alle. Dass man irgendwie in so eine Frömmigkeit reinkommt und denkt, ja, es läuft eh ganz gut irgendwie, jetzt bin ich Christ. Und in Wirklichkeit sind die Brüder Heuchler gewesen. Da sind total arge Dinge passiert in ihrem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass das wir sind redliche Männer sogar eine Überzeugung geworden ist. Man redet sich das so lange ein, ja, irgendwie ist eh alles gut. Und man vergisst auf die unguten Dinge, die auch da sind. Oder die man früher gemacht hat. Und die kaputtesten Leute, das ist ja so interessant, das sind oft die größten Angeber, oder? Ich habe mal auf der Straße mit einem geredet, einem Sandler, dann sagt er zu mir, ich bin der König der Sandler, hat er gesagt. Weiß man gar nichts, was man drauf sagen soll im ersten Moment zum König der Sandler. Ja, und die Brüder, die mogeln sie auch so durchs Leben. Pharisäer. Übrigens geht es auch umgekehrt. Ich war mal, das war voll interessant, ich war im Hauskreis von Günther und dann sitzen da lauter so Drogenabhängige, tätowiert und dann haben die da über die Pharisäer geschimpft. Und dann habe ich so eine Zeit zugehört und dann irgendwann ist mir zu übern und dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr eigentlich, ihr macht genau das Gleiche wie die Pharisäer. Ja, was, wieso? Ich habe gesagt, ja, was haben denn die gemacht? Was haben denn Pharisäer? Ihr habt in Drogen in Sünde gelebt. Und Pharisäer, die haben in der Religion in der Sünde gelebt. Und was ist da jetzt für ein Unterschied? Und jetzt sagen wir auf die anderen, das sind die Besen und die Schlechten, oder? Und wir sind die Gurden. Haben sie gar nichts drauf zum Sorgen gewusst. Und die Corrie ten Boom, die schreibt Einen ganz einen interessanten Satz, der hat mich vorher angesprochen. Sie hat geschrieben in einem von ihren Büchern, es gibt anständige Sünder und es gibt unanständige Sünder. Und das Schlimme an den anständigen Sündern ist eigentlich die Heuchelei. Das macht das alles irgendwie noch schlimmer, oder? Wenn man dann so fromm tut und in Wirklichkeit ganz anders ist. Was heißt eigentlich redlich? Redlich heißt rechtschaffen, aufrichtig und ehrlich. Genau das, was der Josef war und den sie nicht anschauen haben können, oder? Und der Josef sagt zu seinem Vater, wie er ihn schicken will, hier bin ich, schick mich, ich gehe. Und das mögen die Brüder nicht. Und der Josef zieht los und er sucht seine Brüder bei Sichem, aber sie sind nicht dort. Der Grund steht zwar nicht da, aber ich kann mir schon vorstellen, den Grund. Sichem, das war irgendwie so ein bisschen ein unangenehmer Ort, oder? Da ist ja was passiert. Und da haben sie sich erinnert dran, an die unangenehmen Dinge, die dort passiert sind. Und außerdem waren dort keine Leute mehr, die haben sie alle umgebracht gehabt. Da war nichts los in Sichem. Dort dann dagegen, wo sie hingegangen sind, das liegt am Handelsweg oder ist gelegen am Handelsweg zwischen Damaskus und Ägypten. Da waren viel Leute. Da war was los. Und genau dort kommt der Josef daher. Ihr Gewissen. Und da lesen wir jetzt weiter. 1. Mose 37, die Verse 18 bis 22. Als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihm in eine Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand retten und ihn zu seinem Vater zurückbringen könnte. Da kommt dieser Träumer, wörtlich der Herr der Träume. Pharisäertum bewirkt Verachtung. Ich bin doch besser wie der andere. Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da hinten. Oder noch schlimmer, schaut einmal den Fresser und den Weinsäufer an. Und wer die Heuchelei aufdeckt, der Pharisäer, der zündet der Pulverfass an. Das wird irgendwann mal explodieren. Und es entsteht Feindschaft und Hass. Und der ist grenzenlos und zu allem fähig. Denkt man an den Kain? Und übrigens ist es ein Hass, der mit unserem Glauben zu tun hat, den wir auch erleben. Das heißt am Anfang, Gott setzt Feindschaft zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. Wir sind nicht gefeit davon. Und wir werden den Hass auch erleben, wenn wir treu wie der Josef leben möchten. Und der Satz, den sie dann sagen, wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird, der ist teuflisch. Wenn Gott was sagt, wenn Gott was vorhersagt und ankündigt und es wird in Frage gestellt, das kann nur von der finsteren Seite kommen. Ob die Idee vom Ruben, den Josef in die Zisterne zu werfen, Barmherzigkeit war oder Strategie, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es beides. Er war ja der Erstgeborene und hat irgendwie so die Verantwortung gehabt für seinen Bruder. Da hätte er sicher Probleme gekriegt mit seinem Vater. Und auf der anderen Seite lesen wir auch, sahen wir nicht seine Seelenangst, als er uns um Gnade anflehte. Der hat Riesenangst gehabt in dem Moment, der Josef. Dem ist voll schlecht gegangen, wie sie ihn da reingeschmissen haben. Lesen wir weiter. Verse 23 bis 28. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich, um zu essen, und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tagakant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel, und sie brachten Josef nach Ägypten. Die Brüder, sie setzen sie hin und jausen ihn und lassen den Josef schreien. Gemeinsamer Hass, verbündet. Und die Brüder vollziehen am Josef einen grausamen Plan. Die Idee vom Juda, sein Bruder um Geld zu verkaufen, ist nicht nur grausam, sondern irgendwie erinnert es auch an den Judas im Neuen Testament, der sogar noch den gleichen Namen trägt. So ein Zufall. Der Gesandte des Vaters wird vom eigenen Bruder für 20 Silberschekel verkauft. Bei Jesus waren es 30. In Johannes 1, Vers 11 lesen wir: Er kam in das Seine, also Jesus kam in das Seine, in sein eigenes, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und weil Tarnen und Täuschen das Geschäft der Heuchler ist, verkaufen sie Josef und zerreißen sein Kleid und tauchen es in Blut. Sie machen es wie die Heuchler, sie machen wie Adam und Eva Feigenblätter. Und dann sagen sie zum Vater: Das haben wir gefunden, sieh, ob es das Gewand deines Sohnes ist oder nicht. Und lassen den Vater bewusst den falschen Schluss ziehen. Er sagt, ein Tier hat ihn zerrissen. Und ob er dran gedacht hat oder nicht, sie betrügen den Vater mit einer Ziege. Irgendwie kommt uns das bekannt vor, oder? Irgendwann kommt irgendwie alles zurück in unserem Leben. Ich kenne das. Jetzt erzähle ich euch doch so eine blöde Geschichte aus meinem Leben. So lang her. Okay. Heute bin ich natürlich nicht mehr so. Da bin ich auf der Baustelle gewesen, da war eine Siedlung, und dann habe ich da 16 Vordächer ausmessen müssen. Und das Dumme war, ich habe nicht mehr viel Zeit gehabt, am Abend war ja der Jugendkreis. Und ich muss dazu sagen, ich war am Anfang von meinem Glaubensleben schon sehr besonders fromm, 150%. Aber wenn keiner zuschaut, dann ist halt doch ein bisschen anders. Und das ist oft so bei den Pharisäern, die sind zwar sehr genau bei vielen Dingen, aber mit anderen Sachen nehmen sie es dann nicht so eng, weil man kann ja nicht überall so genau sein. Und jetzt fahre ich da auf die Baustelle und habe keine Latter mitgenommen. Ja, wie misse ich denn da jetzt die Vordacheln aus? Das geht ja nicht. Und zufällig beim ersten Haus steht eine Latter dort. Ah, super. Habe ich da ausgemessen, bin mit der Latter zum zweiten Haus gegangen, zum dritten und zum achten Haus. Und beim achten Haus habe ich es natürlich eilig gehabt. Und dann schmeiße ich da die Latter zu wie zum Haus und setze mich ins Auto und fahre los. Und dann war es mir so, wie wenn Gott mir so auf die Schulter klopfen tat und sagen tat: Ja, Thomas, wo hast denn du die Latter hergehabt? Ja, von ganz da hinten, aber ich habe es halt eilig, ich muss ja dann in den Jugendkreis, gell? Ja, willst du es nicht dort wieder hinstellen? Und dann bin ich weitergefahren. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, nicht lang später komme ich auf dieselbe Siedlung hin. Und dann war da ein Kollege dabei und wir laden unsere Sachen ab, wollten da beim ersten Haus anfangen, irgendwas am Balkon machen und so. Und wie wir anfangen wollen, ist unser Stehlatter weg. Was glaubt ihr, habe ich gedacht? Und dann haben wir, glaube ich, 2 Stunden gesucht, Im letzten Haus, im achten Haus, ganz oben am Dachboden, hat er unsere Stehlatter gefunden. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, so ein Pharisäertum, oder? Und irgendwie kommen so die Sachen wieder zurück in unserem Leben. Und beim Jakob war das auch so. Mit einer Ziege betrogen. Es hat mir jemand geschrieben, es hat meine Mama mal vor vielen Jahren auf einem Kalender draufstehen gehabt, wenn über eine Sache Gras gewachsen ist, dann kommt so ein Esel und frisst das Gras wieder weg. Und der Jakob, er fällt voll eine. Er denkt, mein geliebter Sohn, der Josef, ist tot. Sein Liebstes genommen. Und merkt's, der rote Faden, das geht immer weiter irgendwie in der Bibel. Das erinnert an den Abraham, dem sein geliebter Sohn genommen worden ist. Das erinnert an den Isaak, wo der Jakob fliehen hat müssen und nicht mehr da war, über 20 Jahre. Und jetzt geht's dem Jakob mit dem Josef so. Mein geliebter Sohn ist tot. Und ich glaube, dass Gott es oft macht, dass er uns das Wertvollste nimmt, weil er uns sagen möchte, dass es noch was Wertvolleres gibt, wie wir heute schon gehört haben im Abendmahl. Er gibt seinen Sohn für unser Leben. Gott hat alles für uns gegeben. Die anderen haben ihre Söhne wiederbekommen, oder? Der Abraham, der Isaak und der Jakob haben ihre Söhne wiederbekommen. Josefs Leidensweg führt ihm zuletzt zur Königsherrschaft nach Ägypten, wieder ein Bild auf Jesus hin und zur Rettung des Volkes Gottes. Der Weg vom Judas, er geht in eine ganz andere Richtung. Er macht seinem Onkel, dem Esau, Konkurrenz. Wir lesen in Kapitel 38, er nimmt sich eine Frau von den Kanaanitern und dann kriegen sie drei Kinder, den Er, den Onan und den Schua. Und jetzt, wo sie groß werden, die Kinder, sucht er einer eine Frau. Und da lesen wir auch den Namen, das ist die Tamar. Und jetzt lesen wir von den Söhnen, der erste Sohn, war böse in den Augen des Herrn und Gott lässt ihn sterben. Dann lesen wir vom Onan, da hat es ja die Schwager-Ehe gegeben, dass wenn wer keine Nachkommen gehabt hat, dass dann der nächste Verwandte, der Bruder oder so, die Frau nimmt und mit ihr Kinder zeugt, dass sie Nachkommen haben und das Erbe weiterläuft. Und der Onan, er nimmt sie zwar zur Frau, aber er verhindert es, dass sie Kinder kriegen. Wahrscheinlich, weil er um sein Erbe gefürchtet hat. Und der Onan, er muss genauso sterben. Und der Judah, der hat natürlich jetzt Angst gekriegt. Der Judah hat sich gedacht, meine zwei ersten Söhne sind tot. Ja, den Schua, den möchte ich nicht auch noch verlieren. Und jetzt passiert eigentlich ganz was Arges. Er verspricht der Tamar, wenn der Schua erwachsen ist, dann wird es dein Mann. Und dann vergisst er natürlich nur drauf, immer so gern Sachen vergessen, die ungut sind. Und es ist unfassbar. Ja, wie lange hätte denn die Tamar auf die Ehe warten sollen? 15 Jahre? 20 Jahre? Wie alt wäre denn die Tamar dann gewesen? Eine ganz große Versuchung, oder? 20 Jahre warten, 15 Jahre warten. Und die Tamar, die fasst einen Plan. Sie verkleidet sie als Hure, setzt sie an das Tor von Timna, wo der Juda hinzogen ist, Schafe zu hüten oder zu scheren. Und da lesen wir jetzt weiter. Kapitel 38, die Verse 15 bis 18. Und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab an den Weg und sagte, auf, lass mich zu dir eingehen. Denn er erkannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte, was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Da sagte er, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Sie sagte, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Da sagte er, was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr und er ging zu ihr ein und sie wurde schwanger von ihm. Interessante Sache. Wieso hat denn die Tamar gewusst, dass der Juda zu einer Hure eingehen wird? Sie muss ja irgendwie gewusst haben, dass der Plan aufgeht und funktioniert. Und wieder will man nicht auf den Juda zagen. Ich denke mir manchmal, wir sind umgeben von lauter anständigen Leuten, oder? Wenn man so auf der Straße schaut, da rennen nur anständige Leute herum. Warum boomt eigentlich die Pornoindustrie so? Oder warum gibt es 500.000 Prostituierte in Deutschland, wenn man die Dunkelziffer dazu rechnet? Das ist ja Wahnsinn, oder? Lauter anständige Menschen, lauter anständige Sünder. Der Juda, er lässt die Hure suchen, um das Pfand wieder einzulösen und er findet sie nicht. Aber dafür findet sie ja andere Ungeheuerlichkeit direkt in seiner Umgebung, in seiner Familie. Vers 24 bis 26. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben. Und siehe, sie ist sogar schwanger von der Hurerei. Da sagte Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als sie nun hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Da untersuchte es Juda und sagte, sie ist im Recht mir gegenüber, deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Und er erkannte sie zukünftig nicht mehr. Was für Heuchelei, oder? Wir sind redliche Männer. Jesus sagt über die Pharisäer, sie binden aber schwere und schwer zu tragenden Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihren Fingern bewegen. Führt sie hinaus und verbrennt sie. Kennst du das auch? Bei den anderen sieht man das immer, was nicht so gut läuft. Gell? Sieht man sofort die Fehler. Und oft schauen wir da ganz genau hin. Aber bei uns selber, da drückt man so gern die Augen zu, oder? Kann ja jedem mal passieren. Am Sonntag singen wir fromme Lieder in der Gemeinde mit einem schönen Hemd in der ersten Reihe. Also ich will jetzt niemand angreifen, der in der ersten Reihe sitzt. Und am Montag schmeißen wir die Leiter zu einem Haus hin und fahren davor. Pharisäer messen mit 2 Waagschalen. Sie schimpfen über den Splitter des anderen und vergessen den Balken. Interessanterweise vergisst der Juda wieder alles. Mit sich selber ist er nicht streng, oder? Da sagt er nicht, verbrennt's mich, eigentlich bin ich der Schuldige. Und wieder bleibt ein Ziegenböckchen zur Erinnerung. Es zieht sich ein roter Faden durch die ganze Schrift. Jesus ist das Opfer für Sünde. Er ist der Einzige, der Sünder erlösen kann. Und wir sind alle Sünder. Es ist die Geschichte von anständigen und unanständigen Sündern. Und von Ziegenböckchen, die Menschen geschossen haben. Es ist die Geschichte von unfruchtbaren Frauen und geschmähten Frauen. Und die durch Gottes Eingreifen plötzlich Kinder bekommen. Es ist die Geschichte von Nachzüglern, die plötzlich zu Erstgeborenen werden. Und wenn wir unsere Geschichte zu Ende lesen, die 2 Kapitel, die ich heute habe, Verse 27 bis 30, Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus, und die Hebamme nahm sie und band eine rote Schnur um seine Hand und sagte, der ist zuerst herausgekommen. Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sagte, was für einen Riss hast du deswegen gerissen? Und man gab ihm den Namen Peres. Und danach kam sein Bruder heraus, und dessen Hand die rote Schnur war. Dem gab man den Namen Serach. Juda ist ein Mann, der Gottes Gnade gefunden hat. Wir merken später dann seine Umkehr. Er zeugt mit seiner Schwiegertochter ein Kind, die er eigentlich für eine Hure gehalten hat. Und der Peres, der Nachkomme, sein Namen, der was den roten Faden am Finger hat, der Zweitgeborene eigentlich, sein Namen findet man im Geschlechtsregister von Jesus. Das ist keine Ehrentafel, das Geschlechtsregister von Jesus. Da findet man Leute drinnen, das ist eigentlich unglaublich, oder? Wenn wir das Buch geschrieben hätten, dann hätten wir das ganz anders gemacht. Das ist unglaublich. History is his story. Es ist seine Geschichte mit Menschen, die Sünder sind und die durch Gott Gnade finden. In der Linie steht die Rahab, die Ruth, die Bathseba und die Tamar. Aber auch der Jakob, der Juda und der Peres. Und es spricht eine ganz deutliche Sprache. Gottes Geschichte ist die Geschichte der Gnade bis heute. Sei Opfer, hat alles bezahlt. Für die, die am Glauben. Gottes Segen für alle, die Jesus als das einzige Opfer annehmen.